SWR 2 Wissen.
Die Nachrichten. Ein Sattelschlepper ist am Abend in einer Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt.
In Berlin ist ein Lastwagen über einen Weihnachtsmarkt gefahren und hat 9 Menschen getötet und etwa 50 verletzt. Anscheinend ist ein großer LKW
in die Seite dieses Weihnachtsmarktes hereingefahren.
Am 19. Dezember 2016 rast ein Attentäter mit einem kurz zuvor gestohlenen Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. 12 Menschen sterben, mehr als 60 werden zum Teil schwer verletzt. Minuten später sind die ersten Rettungskräfte vor Ort und kümmern sich um die Opfer.
LKW fährt in eine Menschenmenge. 12 Menschen.
Der Anschlag in Berlin, aber auch Busunfälle, Unglücke in Industrieunternehmen oder Naturkatastrophen mit vielen Opfern kommen zum Glück nicht jeden Tag vor. Rettungsfachleute nennen sie nüchtern Großschadensereignis oder Massenanfall an Verletzten oder Kranken, abgekürzt MANV. Bei einem solchen Ereignis müssen sich die Rettungskräfte anders organisieren. Wie? Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Jedes hat einen sogenannten Alarmplan für solche Fälle ausgearbeitet. Diese unterscheiden sich nach den örtlichen Gegebenheiten, aber sie haben das gleiche Ziel. Auch wenn plötzlich viele Verletzte oder Kranke auf einmal zu versorgen sind, müssen sie nach den auch sonst üblichen Standards rettungsmedizinisch behandelt werden. Das ist eine Herausforderung.
Rettung bei Katastrophen. Pläne für den Ernstfall. Eine Sendung von Klaus-Martin Höfer.
Berlin in der Adventszeit. Nach Feierabend oder nach dem Einkaufen noch einmal mit Kollegen oder Freunden auf einen Weihnachtsmarkt gehen, das hat Tradition. Der Markt am Breitscheidplatz mit der Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als Silhouette ist dabei besonders beliebt. Auch bei Touristen. Ein empfindlich kalter Wind weht an diesem Montagabend durch die Straßen links und rechts des Platzes. Die Holzbuden, an denen Glühwein verkauft wird, sind beliebte Treffpunkte, um sich ein wenig aufzuwärmen.
Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau ist der Notfallort?
Abends um 8 geht die erste Meldung bei der Feuerwehrleitstelle.
Wo sollen wir hinkommen?
Ein Unfall mit einem Lastwagen, heißt es zunächst. Es sieht nach einer alltäglichen Anforderung aus für die größte Berufsfeuerwehr Deutschlands. Täglich bewältigt sie im Schnitt 1200 Einsätze. Tendenz steigend. Die meisten im Rettungsdienst. Unfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Doch diesmal wird schnell klar, es geht um mehr als um Routine. Ein belebter Weihnachtsmarkt, da muss mit vielen Opfern gerechnet werden. Rolf Erbe, Ausbilder an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie, hat das Einsatzgeschehen an diesem Abend ausgewertet.
Die erste Meldung war, wir sind alarmiert worden zu einem ganz normalen Verkehrsunfall. Der wurde uns gemeldet. Erst in den weiteren Minuten wurde dann das Ereignis deutlich, als dann von einem LKW und Weihnachtsmarkt die Rede war, sodass unsere Leitstelle schon in der Anfangsphase das Stichwort Massenanfall an Verletzten dort geprägt hat.
Für das Szenario einer solchen MANV-Situation hat die Berliner Feuerwehr einen strukturierten Alarmplan. Darin ist festgelegt, welche Fahrzeuge mit welcher Ausstattung und Besatzung zum Einsatzort geschickt werden. Ähnlich arbeiten auch Feuerwehren in anderen Teilen Deutschlands. Eine Alarm- und Ausrückeordnung, so die intern übliche Bezeichnung, soll sicherstellen, dass schnell reagiert werden kann und die Mitarbeiter der Leitstelle nicht erst beim Eingang des Notrufs überlegen müssen, welche Fahrzeuge sie in welcher Zusammenstellung alarmieren sollen. Diese Einsatzpläne sind nach einem Baukastenprinzip geordnet. Der Mitarbeiter, der den Notruf entgegennimmt, gibt etwa MANV und Breitscheidplatz mit 5 bis 25 Verletzten in seinen Computer ein, bekommt den passenden Einsatzplan ausgespuckt und kann den Rettungsdienst losschicken. Bei Bedarf kann der Plan dann angepasst werden, wenn zum Beispiel nach einigen Minuten klar wird, dass es doch noch mehr Opfer gibt. Die Berliner Feuerwehr kann in solchen Fällen aus dem Vollen schöpfen. Gerade im Innenstadtbereich gibt es alle paar Kilometer eine Feuer- oder Rettungswache, die mit hauptberuflichen Helfern besetzt ist. Innerhalb weniger Minuten sind die Einsatzkräfte verschiedener Wachen dort, wo sie hinbeordert worden sind. Rolf Erbe.
Unser Modul Massenanfall an Verletzten beinhaltet dann 4 Rettungswagen, 2 Notärzte, dann diesen Gerätewagen Sanität, Dann haben wir eine Führungskomponente, die besteht eben aus einem Einsatzleiter, einem Einsatzleiter-Rettungsdienst und einem leitenden Notarzt.
Vor Ort sind dann also außer dem medizinischen Personal auch Mitarbeiter, die den Einsatz koordinieren und den Überblick behalten.
Führungskräfte seitens der Feuerwehr und auch einen leitenden Notarzt, damit, wenn wir mehrere betroffene Personen, die verletzt oder krank sind, haben, dass das auch organisiert wird. Nicht nur die Versorgung, auch der Transport und vielleicht auch eine Ursache. Wir müssen auch schauen, warum ist denn das passiert?
So hat zum Beispiel der leitende Notarzt nur die Aufgabe, Unfallopfer in einem ersten Schritt zu begutachten und sie in unterschiedliche Dringlichkeitsstufen für die weitere Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus einzuteilen. Die anderen Notärzte und die Sanitäter führen dann seine Anweisungen aus. Außerdem muss jemand die allgemeine Gefahrenlage im Auge behalten und sicherstellen, dass Notärzte und Sanitäter ihre Arbeit machen können, ohne darauf achten zu müssen, ob noch Gefahren, zum Beispiel durch nicht gesicherte Fahrzeuge, drohen. Diese könnten anfangen zu brennen oder losrollen. Eine der Stärken einer Großstadtfeuerwehr wie der in Berlin ist, schnell solche Einsatzleiter vor Ort zu haben, die sich um sogenannte Einsatzabschnitte kümmern. Wobei Abschnitte nicht unbedingt räumliche, sondern inhaltliche Bereiche sind. Medizinische Hilfe, technische Hilfe, Brandbekämpfung oder auch die Einschätzung, ob die Ladung von Lastwagen bei einem Unfall gefährlich sein könnte. Schon wenige Minuten, nachdem die Einsatzleiter für den Rettungsdienst am Breitscheidplatz vor Ort die Lage beurteilen konnten, entschieden sie sich für eine Höherstufung des Alarms. Weitere MANV-Module wurden angefordert. Es wurden zudem ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes zu Hause alarmiert, eine sogenannte SEG, eine Schnelleinsatzgruppe. Für mehr als 50 Verletzte waren nun Helfer auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, auch Einheiten mit mobilen Behandlungszelten, die an zwei Stellen am Einsatzort aufgebaut wurden. Rettungswagen, Notärzte und Sanitäter waren schließlich ausreichend dort. Aus dem Kino kennen wir solche Szenarien. Da geht alles ganz schnell, viele Helfer rennen durcheinander. Die Realität sieht anders aus.
Warum dauert irgendetwas so lange? Oder warum arbeitet der Rettungsdienst nicht, wie man es sehr gerne in Actionfilmen sieht, wo ja alles doch viel, viel schneller geht? Dort wird gerannt, wird ganz schnell gefahren. So sieht es sehr häufig an der Einsatzstelle gar nicht aus.
Erst nach etwa 1,5 Stunden waren die schwer verletzten Patienten versorgt und in Krankenhäuser transportiert worden. Das hört sich lange an. Zumal doch in Berlin etwa 40 Krankenhäuser als Erstaufnahmekliniken in Frage kommen. Doch um einen übereilt schnellen Transport ins Krankenhaus geht es in der Notfallmedizin nicht. Weder in MANV-Situationen noch im regulären Rettungsdienst, erläutert Jan-Thorsten Gräsner. Er ist Leiter des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.
Wir leisten uns in Deutschland ein sehr gutes System und auch im europäischen und weltweiten Vergleich ein sehr, sehr effektives System aus eben nicht ärztlichem und ärztlichem Personal. Und in der Kombination können wir draußen sowohl Diagnostik, aber dann eben auch initiale Therapie bereits beginnen. Das heißt, die Idee letztendlich in Deutschland ist, dass der Notarzt und der Rettungsdienst zum Patienten gebracht wird und nicht umgekehrt der Patient in eine klinische Aufnahmeeinrichtung.
In den meisten anderen Ländern fahren im Rettungsdienst keine Notärzte zu den Patienten hin, sondern die Ärzte warten in der Notaufnahme, bis die Patienten vom Krankenwagen gebracht werden. In Deutschland soll dagegen die notärztliche Erstversorgung bereits dort beginnen, wo der Unfall passiert oder die plötzliche lebensbedrohliche Erkrankung aufgetreten ist. In der Wohnung, auf der Straße, bei der Arbeit, in der Freizeit. Dafür ist es notwendig, dass sowohl Ärzte als auch Assistenten entsprechend ausgebildet sind. Wer als Notarzt tätig sein will, muss, so ist es in den meisten Bundesländern vorgeschrieben, eine spezielle Weiterbildung absolviert haben, mit Seminaren und praktischen Einsätzen. Auch die Ausbildung für die Sanitäter hat sich ständig verbessert. Reichte vor 30 Jahren oft noch eine 3-monatige Schulung, gab es später eine 2-jährige Ausbildung zum Rettungsassistenten. Mittlerweile wurde mit dem Notfallsanitäter ein neues Berufsbild geschaffen, mit einer 3-jährigen Ausbildung. Der Einsatz dieser besser ausgebildeten Notfallsanitäter steigert die Qualität in der Erstversorgung. Bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen reichen deren Kenntnisse oft aus, ohne dass Notärzte ausrücken müssen. Wer mit welchem Fahrzeug eingesetzt wird, entscheiden die Mitarbeiter der Rettungsleitstellen, wenn sie dort die Notrufe entgegennehmen. Jan Thorsten Gressner.
Die 112, also unsere europaweite und damit deutschlandweite Notrufnummer, ist der Einstieg in das System Rettungsdienst. Das heißt, wenn dort angerufen wird, geht eine standardisierte Kette los. Der Leitstellendisponent entscheidet aufgrund des Meldebildes von dem, was man ihm quasi erzählt am Telefon, ob es ein Rettungsdiensteinsatz, ob es ein Krankentransport oder eben ein Einsatz zusammen mit dem Notarzt ist und löst dann eben den Alarm für die entsprechenden Rettungsmittel aus. Und dann kommen wir halt in die unterschiedlichen Wohnungen, unterschiedlichen Situationen und müssen uns am Anfang erstmal ein Bild machen, wo befindet sich der Patient, wie sind seine Umgebungsbedingungen.
Was deshalb sowohl Ärzte als auch Sanitäter lernen, ist erst einmal nach bestimmten Handlungsmustern zu entscheiden. Weil bei einem Notfall keine Zeit ist, über zu viele Möglichkeiten nachzudenken, werden festgelegte Routinen abgerufen, die vorher erprobt und in vielen Übungen erlernt wurden.
Notfallmedizin ist in vielen Bereichen sehr standardisiert. Bei internistischen Notfällen, zum Beispiel einem Herzinfarkt, ist es immer das gleiche Ablaufschema. Das heißt, wir schauen uns die Patienten im Hinblick auf ihre Vitalfunktion an. Wir nennen das sogenannte ABCDE-Schema, in dem wir erst einmal schauen, ob die Atemwege frei und funktionsfähig sind. Wir hören auf die Lunge, wir stellen fest, wie ist die Sauerstoffsättigung, um danach, wenn dieser Teil für den Patienten gut oder eben auch therapiebedürftig ist, kommt die Entscheidung, sofort therapieren oder eben erst die Diagnostik zu Ende bereiten.
ABC oder eigentlich ABC ist die Abkürzung für Airway Breathing Circulation, auf Deutsch Atemwege, Beatmung, Kreislauf. In dieser Reihenfolge liegt dann auch die Wichtigkeit für die notfallmedizinischen Entscheidungen. Grundsätzlich gilt dabei, der Patient wird mit Hilfe des ABC-Schemas erst einmal stabilisiert und dann in ein für den jeweiligen Notfall geeignetes Krankenhaus transportiert. Kliniken mit Stroke Units bei einem möglichen Schlaganfall, solche mit Herzkatheterlaboren, sollte es sich um Verdacht um einen Herzinfarkt handeln, und Unfallkliniken bei schweren inneren und äußeren Verletzungen. Thomas Krämer ist einer der vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich bei Feuerwehren und Hilfsorganisationen engagieren. Er macht das neben seinem eigentlichen Beruf, der nichts mit Medizin zu tun hat. Die Fertigkeiten, Kenntnisse und auch die Routine hat er in vielen Stunden in seiner Freizeit, in Seminaren, Schulungen und bei Einsätzen erworben. Der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, mit dem Thomas Krämer und seine Kollegen dann unterwegs sind, ist genauso ausgestattet wie die Fahrzeuge der hauptberuflichen Sanitäter.
Wir haben hier die Ausstattung drin, die hier lebensbedrohlich Erkrankten oder Verletzten die Möglichkeit bietet, ihren Zustand zu überwinden, ihn zu stabilisieren, zu verbessern, bis wir sie an ein geeignetes Zielkrankenhaus gebracht haben. Dazu zählt beispielsweise eine Beatmungseinheit, die befindet sich hier auf der rechten Seite, das ist der obere Bereich, mit dem ich den Patienten entweder gezielt beatmen kann, wenn er intubiert ist, oder ich ihm Sauerstoff als Therapie, als Medikament verabreichen kann. Wir haben im Bereich darunter die EKG-Defibrillator-Einheit, mit der ich zum Beispiel ein EKG ableiten kann. Da gehört aber auch eine Blutdruckmessung zu. Ich kann den Sauerstoffgehalt im Körper überwachen. Ich kann damit Herzschrittmacher stimulieren. Ich kann damit bei einem Herzkammerflimmern beispielsweise auch defibrillieren.
Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter würde es gerade bei größeren Einsätzen wie einem Massenanfall von Verletzten keine schnelle und angemessene Hilfe geben. Alle kommunalen Feuerwehren in Deutschland bauen auf die ehrenamtliche Mitarbeit von freiwilligen Helfern, selbst in großen Städten wie Berlin. Dort werden sie in Ausnahmefällen wie einem MANV oder auch anhaltendem Starkregen alarmiert. In vielen anderen Städten und Gemeinden sind aber ausschließlich freiwillige Feuerwehren zuständig. Deren Mitglieder versuchen sich über die Jahre mit vielen Lehrgängen und Übungen ähnliche Qualifikationen anzueignen wie ihre hauptberuflichen Kollegen. Zum Beispiel in Friedrichshafen. Die Stadt mit ihren 60.000 Einwohnern beschäftigt einige wenige Feuerwehrleute, die ansonsten in der Stadtverwaltung arbeiten und bei einer Alarmierung sofort ausrücken. Gleichzeitig werden freiwillige Feuerwehrleute alarmiert, die dann schnell an den Einsatzstellen eintreffen. Auf eine teure Berufsfeuerwehr kann die Stadt so verzichten. Auch der reguläre Rettungsdienst, besonders in ländlichen Regionen mit langen Anfahrtswegen zu Einsätzen hin und dann mit dem Patienten ins Krankenhaus, kommt oft nicht ohne ehrenamtliche Sanitäter aus. Vor allem als Helfer im Hintergrund. Großstädte wie Berlin stoßen nicht so schnell an ihre Belastungsgrenzen, erklärt Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie.
Grundsätzlich ist so eine Lagebewältigung in einer Großstadt natürlich einfacher. Wir haben wesentlich mehr Ressourcen. Wir haben täglich rund 130 Rettungswagen im Dienst. Nun haben wir aber auch Zeiten, wo fast alle Rettungswagen täglich im Einsatz sind, in der Regelrettung. Das kann natürlich auch passieren, sodass wir auch hier mal an unsere Grenzen ziemlich schnell kommen können.
Auch Berlin setzt daher, wie bei dem Anschlag am Breitscheidplatz, gezielt ehrenamtliche Helfer ein, um den regulären Brandschutz und Rettungsdienst sicherzustellen, wenn die hauptamtlichen Kräfte absehbar länger gebunden sind. In solchen Fällen alarmiert die Feuerwehrleitstelle freiwillige Feuerwehren, damit sie mit ihren Fahrzeugen auf den Feuerwachen für mögliche weitere Einsätze zur Verfügung stehen. Allerdings erst ab einem Unfall mit 50 Verletzten. Im ländlichen Bereich liegt die Schwelle für die Alarmierung der ehrenamtlichen Sanitäter weitaus niedriger. Zum Beispiel dort, wo sich Sanitäter Thomas Krämer als ehrenamtlicher Helfer engagiert, in einem kleinen Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Burbach im Kreis Siegen-Wittgenstein. Der Ort liegt im Dreiländereck von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Ohne zahlreiche ehrenamtliche Helfer wären hauptberufliche Rettungskräfte bereits bei Einsätzen mit 5 oder 10 Verletzten überfordert. Bis zur nächsten Klinik ist hier ein Rettungswagen nicht, wie in Berlin, ein paar Minuten unterwegs und kann, nachdem der Patient dort übergeben worden ist, in einer halben Stunde auch nicht wieder zurück am Unfallort sein. Eher braucht es eine Stunde oder noch länger. Zudem stehen noch nicht 40 Krankenhäuser für die Erstaufnahme zur Verfügung, sondern noch nicht einmal 10. Das bedeutet auch weniger Operationsmöglichkeiten. Wo welche Krankenhäuser mit welchen Fachabteilungen stehen, entscheiden die Landesregierungen zusammen mit den Krankenkassen. Sie legen dabei den Bedarf fest. Dabei gilt, je geringer die Bevölkerungsdichte, desto weniger Krankenhäuser gibt es. Das bedeutet, je ländlicher die Region ist, desto länger dauert es in vielen Fällen, bis Patienten im Krankenhaus sind. Auch bei den Standorten sowie der Ausstattung der Rettungswachen mit Personal und Fahrzeugen bestimmen die Krankenkassen mit. Legen sie doch die Verhandlungen mit der Stadt oder dem Landkreis fest, mit welchen Beträgen die jeweiligen Einsätze abgerechnet werden. Würden mehr Rettungswachen eingerichtet, als letztendlich von den Krankenkassen finanziert würden, käme dies für die Kommunen teuer. Auch deswegen sind die ehrenamtlichen Helfer fest eingeplant. Vor allem, wenn es zu Einsatzspitzen kommt.
Notruf der Berliner Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort?
Bei dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz waren die umliegenden Krankenhäuser auf die Behandlung von Verletzten vorbereitet. Nur einige Monate vorher hatte es dort nämlich eine Übung gegeben, bei denen nicht nur die Rettungskräfte die Bewältigung eines solchen Massenanfalls an Verletzten geübt hatten, sondern auch Ärzte und Pfleger in Krankenhäusern. Dort wurde innerhalb kurzer Zeit Personal alarmiert, um zusätzliche Operationssäle vorzubereiten. Als dann der Ernstfall eintrat, wussten alle, was zu tun ist, wer welche Aufgabe übernimmt, wie die Lage koordiniert werden muss. Fachleute gehen von 50.000 Euro oder mehr aus, die eine solche äußerst realistische Übung ein Krankenhaus kostet. Das zahlen die wenigsten Kliniken freiwillig. Die meisten haben deswegen auch noch nie eine gemacht. Denn in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Regelungen, wie oft oder ob überhaupt solche Katastrophenübungen durchgeführt werden müssen. Manchmal sind es auch nur Sollbestimmungen. Gut vorbereitet auf den Ernstfall sind sie dann vielleicht in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Wie es im Idealfall im Krankenhaus ablaufen sollte, erklärt Gerrit Mattis, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Berliner Notärzte und Oberarzt am Unfallkrankenhaus Berlin.
Wir haben ein gestuftes Planverhalten in diesem Moment. Das heißt, man kann eine untergeordnete Stufe ausrufen, dass man zunächst einmal eine innere Bereitstellung macht. Das heißt, das Personal, was vor Ort ist, muss bleiben. Und man sorgt dafür, dass man mit den gegebenen Möglichkeiten personell und apparativ reagieren kann. Das heißt also, man hält die OPs frei von zum Beispiel planbaren Operationen. Die zweite Eskalationsstufe ist in der Tat, einen Katastrophenalarm auszulösen, wo dann auch nach einem dezidierten Plan Mitarbeiter von außen ins Krankenhaus gerufen werden, um mit der größtmöglichen Aufstellung bereitzustehen. Aber das ist abgestuft und hängt davon ab, was der Voralarm sozusagen einem als nähere Zukunft beschreibt.
Das kann zum Beispiel für das Unfallkrankenhaus Berlin als Fachklinik bedeuten, dass dort viele Schwerverletzte operiert werden müssen. Und zwar ziemlich schnell. Besonders wahrscheinlich ist dies bei Patienten mit starken Blutungen. Zwar gilt für sie zunächst ebenfalls das ABC-Schema in der Notfallmedizin, erläutert Jan-Thorsten Gräsner vom Universitätsklinikum Kiel, aber
wenn wir einen Patienten mit starker bedrohlicher Blutung sehen, wissen wir, dass das Problem ist, was ihm am schnellsten sozusagen auch in eine Lebensgefahr bringt. Und dann wird die Blutung als erstes gestoppt. Man sichert quasi, dass der Blutverlust nicht weitergeht und geht dann das ABCDE-Schema für die Patienten durch.
Doch gerade starke innere Blutungen lassen sich oft nicht am Unfallort stoppen. Die Patienten müssen dann schnellstmöglich operiert werden. Bedrohliche Blutungen entstehen zum Beispiel als Folge eines Unfalls mit einem Auto oder an Maschinen oder Geräten in einem Industriebetrieb. Es können aber auch schwerwiegende innere Verletzungen sein, die viele Notärzte und Sanitäter zunächst mal gar nicht bemerken, weil sie so selten sind. Das ist zum Beispiel der Fall bei Verletzungen, die durch Explosionen erzeugt werden, wie etwa bei Anschlägen. Und darauf müssen sich Notfallmediziner und Krankenhäuser stärker vorbereiten.
Also damit wir zum Abschluss der Runde kommen können, wenn ein Patient fertig ist.
Frankfurt am Main. In einem Gebäude des Universitätsklinikums. Knapp 20 Menschen sitzen jeweils zu dritt oder zu viert an Tischen. Alle sind erfahrene Notärzte. Sie arbeiten seit Jahren in Krankenhausnotaufnahmen. Sie kennen sich mit Entscheidungen unter Stress aus. Auf den Tischen vor sich haben sie Karten, wie aus einem Spiel liegen. Die Karten symbolisieren verletzte Menschen, die eingeliefert werden. Die Ärzte müssen nun entscheiden, was sie mit den Patienten machen. Welche Untersuchungen, welche Behandlungen anstehen und wer zuerst drankommt.
E-Fast Röken und dann OP Abdomen.
Entscheidungen zu treffen, auch wenn es um Leben und Tod geht, sind sie gewohnt. Das gehört zu ihrem Berufsalltag.
Aber wir haben noch einen zweiten mit der.
Doch bei dieser Übung kommt noch eine andere Komponente hinzu. Es geht um Verletzte nach einem Anschlag. Fachleute nennen das Terror-MANV. Ein Massenanfall an Verletzten, verursacht durch eine Terrorattacke, mit Verletzungen durch detonierende Granaten oder Bomben. Dabei werden die Opfer nicht nur durch die eigentliche Detonation oder umherfliegende Metallteile verletzt. Auch die Druckwelle kann zu heftigen inneren Verletzungen führen, die die Helfer nicht auf den ersten Blick erkennen, weil sie für solche Szenarien nicht geschult sind. Professor Benedikt Friemert vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm will das ändern. Und hat dazu einen Fortbildungskurs zusammengestellt. Er ist der Ansicht, dass die Notaufnahmen sich anders organisieren müssen, um bei möglichen Anschlägen vorbereitet zu sein. Denn anders als bei zivilen Ereignissen, bei denen der Rettungsdienst zu den Patienten hinfährt, kommen bei Anschlägen viele Opfer selbst in die Klinik, gebracht von Taxifahrern oder Freunden, so die Erfahrung aus anderen Ländern. Benedikt Friemert.
Wir müssen unmögliche Situationen zulassen, das, was wir sonst nicht gewohnt sind. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte.
Unmögliche Situationen, das heißt für Ärzte in der Ersten Hilfe oder im Operationssaal, nicht mehr die Möglichkeit haben, nach langen Beratungen und mit vergleichsweise viel Zeit Operationen durchzuführen, sondern schnell zu entscheiden und schnell zu operieren, mit dem Ziel, Menschenleben zu retten, auch wenn dann vielleicht Organe wie Milz oder Leber nicht mehr gerettet werden können oder verletzte Gliedmaßen später in der Bewegung eingeschränkt sind oder auch amputiert werden müssen. Alles Maßnahmen, die in einer üblichen Operationssituation möglicherweise hätten vermieden werden können.
Das Zweite ist, wir müssen uns fachlich darauf vorbereiten, das ist das vergleichsweise Einfache. Aber dann dieses taktisch-strategische Denken, das ist der wesentliche Punkt. Wenn Sie wenig Personal haben, müssen Sie es strategisch klug einsetzen, damit Sie zum gleichen Ergebnis kommen.
Die Ärzte in der Notfallaufnahme müssen in einem solchen Fall direkt in der Notaufnahme sichten, ähnlich wie der Notarzt am Unfallort, welche Patienten mit welcher Dringlichkeit behandelt werden müssen. Dazu sollten spontan in den Kliniken die Aufnahmeteams umorganisiert werden können, fordert Oberarzt Benedikt Friemert. Übliche Verfahren, zum Beispiel erst einmal ausführliche Blutwerte zu ermitteln, müssten sich dem Ziel unterordnen, das Leben der Patienten durch Not-OPs zu retten. Und dann sei da noch die Gefahr eines Second Hits, bei dem sich Attentäter eine Notaufnahmeklinik als weiteres Ziel nach einem Anschlag aussuchten.
Die Sicherheit von der Klinik herzustellen, ist wirklich ein echtes Problem. Wir wissen, das Problem ist da, aber es zu lösen ist sehr schwierig, weil Sie können ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche großen Zäune um irgendwelche Kliniken zu bauen, die sie dann alle zuschließen. Das ist ja unrealistisch. Man kann das letztlich nur durch auch da wieder organisatorische Maßnahmen machen, dass man sich überlegt, Türen zuzuschließen, ganz banal, dass man vielleicht einen Sicherheitsdienst beauftragt oder sonst irgendwas. Aber große bauliche Maßnahmen sind schwierig.
Diese Herausforderung sollten sich alle Krankenhäuser in Deutschland stellen, sagt Bundeswehrarzt Benedikt Friemert. Baupläne durchforsten, um zu schauen, welche Türen und Zugänge im Ernstfall geschlossen werden müssen. Eine Möglichkeit wäre auch, den ersten Kontakt mit Patienten vor die Tür zu verlegen und ein Vordach oder in ein Zelt, das dann aufgebaut wird. Dort müssten dann alle Patienten kontrolliert werden, ob sie mögliche Attentäter sind, und könnten erst dann behandelt werden. Eine ungewohnte Vorstellung für zivile Krankenhäuser und eine Aufgabe, mit der sie an Grenzen stoßen. Schließlich wollen sie grundsätzlich weiterhin offen sein für Patienten und für Besucher. Vom Chaos zur Ordnung kommen und beherrschbare Strukturen herstellen. Das ist die Herausforderung bei Großschadensereignissen. Egal ob Unfälle, Naturkatastrophen oder Anschläge. Egal ob am Notfallort oder in der Notaufnahme. Für die Einsatzkräfte draußen wurden bewährte Einsatzpläne aufgestellt und Übungen durchgeführt. Krankenhäuser und Notaufnahmen selbst haben da noch einiges vor sich.